Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Seht ihr manchmal jemanden an und fragt euch, was geht wohl in seinem Kopf vor? So begann 2015 der Pixar-Film Alles steht Kopf, bei dem das Ganze mehr oder weniger Programm war. 9 Jahre später steht uns nun endlich die heiß erwartete Fortsetzung ins Haus und die bespreche ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinen Lieblingsemotionen nicht, aber die Melanie ist mit dabei.
Hi.
Und der Zero natürlich auch. Mir ist jetzt echt nichts großartig eingefallen, aber das ist alles ein bisschen improvisiert hier. Aber Zero, du bist auch herzlich willkommen.
Das finde ich super. Da habe ich ganz viel Freude bei.
Ja, ich merke schon, die Gefühlswellen schlagen hoch zu Alles steht Kopf 2 ab dem 12. Juni in den deutschen Kinos. Bevor wir uns aber um diesen aktuellen Film kümmern, können wir ja mal kurz auf den ersten Teil kommen. Ist ja schon eine ganze Weile her. Viele werden den wahrscheinlich auch vorab noch mal schauen auf Disney Plus. Kann ich persönlich auch nur sehr empfehlen. Melanie, ich meine, bei dir müssen wir das vielleicht noch ein bisschen mehr zurechtzucken. Wie stehst du denn so insgesamt zu Pixar und dann auch im Speziellen zu Alles steht Kopf?
Boah, Pixar finde ich richtig, richtig toll. Also ich bin ja sehr mit diesen Disney und auch eben Disney-Pixar-Filmen aufgewachsen. Also das ist wirklich bei mir fester Bestandteil der Kindheit. Und ja, Alles steht Kopf, finde ich, reiht sich einfach sehr gut zu diesen Filmen ein, die ich in meiner Kindheit gerne geguckt habe. Und ist für mich einfach so das Paradebeispiel von grenzenloser Kreativität, von Liebe zum Detail, von Einfallsreichtum und von so einer typischen Disney-Pixar-Story, die einen emotional einfach fertig macht.
Im positiven Sinne fertig macht.
Beides.
Okay, beides. Okay. Ja gut, kann ich sogar nachvollziehen. Zero, ich habe ja dich ein bisschen gestalkt auf Letterboxd, unfreiwillig und freiwillig, je nachdem. Und du hast eine krasse Pixar-Retro hinter dir. Also du hast zwar, glaube ich, nicht alle geguckt, aber schon ein ordentliches Pensum gehabt, inklusive des ersten Teils dann, glaube ich, am Ende, oder?
Ich glaube, ich habe die Cars-Theologie beim Ende nochmal durchgeschoben, aber Pixar war relativ am Ende, also Alles steht Kopf war relativ am Ende. Mhm. Ich habe alle nochmal geguckt, die ich noch selber nicht bewertet hatte auf Letterboxd und da waren halt doch nochmal so 12 Stück dabei und dann wollte ich die halt nochmal schauen, ne? Und ich muss auch sagen, Pixar ist für mich so eine Taschentuchgarantie. Es ist so schlimm, ey. Es ist so eine Arschlöcher. Ich muss jedes Mal heulen. Das geht mir so auf den Sack. Das war auch jetzt in dem Film gleich ganz schlimm, ey. Nach 4 Minuten gingen bei mir die Tränen. Ich wusste nicht mal warum, weil ich mir eingestellt war im Kopf, hier wirst du heulen. Und das ging so schnell los, das war ganz schlimm.
Dann wäre es ja amüsant gewesen, wenn du in unserer Pressevorführung gesessen hättest, also die ich, Melanie und der Kollege Stu besucht haben, weil da wurde nämlich nach den ersten 4 Minuten nochmal abgesetzt und gesagt, wir zeigen jetzt doch die OV, weil die hatten nämlich die Synchro gestartet, die deutsche Synchro. Und und dann hieß es irgendwie auf ausdrücklichem Wunsch der Agentur, zeigen wir aber doch jetzt die amerikanische Fassung. Und da hätte ich dann deine Reaktion interessant gefunden, ob du dann nochmal exakt dasselbe Pensum abgespielt hättest in Sachen Heulerei. Ich kann jetzt nochmal kurz abreißen, ich bin sehr, sehr großer Pixar-Fan. Es gibt eigentlich keinen Pixar-Film, den ich wirklich ganz und gar schlecht finde, auch wenn ich Elemental letztes Jahr eher so ein bisschen mittelmäßig fand. Da kann man aber auch gerne in die Sprechung reinhören. Alles steht Kopf hingegen liebe ich wirklich heißblütig, ist eventuell wirklich einer meiner allerliebsten Pixar-Filme, ist für mich wirklich ein absolutes Meisterwerk, weil es nicht nur einfach ein weiterer Film mit lustigen Figuren ist, sondern auch einer, der zum einen wirklich was erzählen möchte, auf einer Gefühlsebene, wortwörtlich, auf seine Art und Weise und zum anderen damit auch, durchaus auch was zu sagen hat. Und wenn man sich das dann mal so als Erwachsener dann natürlich auch betrachtet, ist es schon krass, dass sie auf einer gewissen Ebene betrachtet im ersten Teil den Prozess verhandeln, der eigentlich bei Depressionen an der Tagesordnung ist, ne? Und das muss man sich auch erstmal trauen, in so einem Wohlfühl-Familienfilm eigentlich, die ja, ja gut, es bleibt natürlich immer noch familienfreundlich, aber für mich hat Alles steht Kopf wirklich so einen Sonderstatus, weil der wirklich unfassbar kreativ ist. Ich habe ja den ersten Teil am Vorabend der Pressevorführung nochmal gesehen. Und ich hatte den wirklich einige Jahre nicht gesehen. Ich hatte auch, glaube ich, zu dir gemeint, Melanie, irgendwie vor Corona das letzte Mal. Und der ist bei mir wirklich unangetastet auf einem ganz, ganz hohen Niveau geblieben. Es waren auch Sachen, die ich schon wieder vergessen hatte. Also da gibt es ja so eine ganz kleine Szene, wo die irgendwie mit diesem Gedankenzug diese irgendwie Klötze oder was durch die Gegend fahren und dann kippt ein so eine Kiste um und da wird gesagt, ja, das sind die Kisten mit Meinungen und Fakten. Topf sie in eine Kiste, da ist eh kein großer Unterschied. Herrlich.
Ja, das fand ich so klasse. Ich habe den ja gestern auch nochmal geguckt und ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Also der ist immer noch genauso fantastisch wie beim ersten Mal gucken.
Also der verliert auch einfach nichts. Das ist wirklich einer dieser Filme. Ich saß damals drin und dachte mir wirklich, also das ist wirklich einer der Pixar-Filme, die nach ein paar Jahren wirklich schon so ein Instant-Classic waren, gefühlt, wortwörtlich gefühlt. und deswegen konnte man skeptisch sein durchaus, als dann ein Sequel angekündigt wurde vor ein, zwei Jahren, glaube ich auch. Es ging relativ schnell. Ich habe mir aber von Anfang an gesagt, das ist tatsächlich ein Pixar-Film, wo eine Fortsetzung wirklich auch Sinn ergibt. Wie war das bei euch, Zero? Fangen wir mit dir mal an.
Ja, es geht ja um die Hauptfigur Riley im ersten und im zweiten halt dann auch wieder. Schließt der nahtlos an. Mhm. Darum ist das sinnig, da eine Fortsetzung zu machen. Also jetzt sogar nach dem Film, also ich könnte mir vorstellen, dass da nochmal zwei Teile nochmal nachkommen, weil es gibt ja noch weitere Lebensabschnitte, die ja in so ein Thema gut mit reinpassen. Und wenn die da noch mehr Ideen hätten, die kreativ sind, sehe ich da, was da nichts im Wege stehen sollte.
Ja, also ich würde da auch noch Potenzial sehen, wobei ich da jetzt im Hinblick auf die Fortsetzung schon mal sagen kann, dass ich das sehr gut finde, dass der trotzdem irgendwie für sich alleine stehen kann als Sequel. Also der ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie krampfig einen dritten Teil anteasert, wie man das ja heute gefühlt bei jedem zweiten Franchise erlebt. Melanie, wie sieht's bei dir aus? Wie war so deine Reaktion, als die eine Fortsetzung angekündigt haben?
Schon ein bisschen besorgt. Also weil ich so ein bisschen, also ich weiß eh nicht, was ich von diesen ganzen Fortsetzungen halten soll, die Disney jetzt für ganz viele gut funktionierende Filme ankündigt. Mhm. Ich bin jetzt zum Beispiel auch sehr gespannt auf, im Deutschen heißt der Vajana 2, ne? Wie das da weitergehen wird. Aber bei Alles steht Kopf war ich auch ein bisschen nervös. Aber ja, ich stimme eigentlich auch Zero zu, dass ich denke, dass da auch theoretisch noch mehr kommen könnte, weil das Potenzial ist auf jeden Fall da.
Ja, definitiv. Also ich habe mir auch wirklich so wortwörtlich im Kopf ausgemalt, als wir aus der PV kamen, was könnte man da eigentlich noch alles bringen? Und Pixar hat ja auch schon auch mal wirklich andere Themen angefasst. Ich erinnere mal zum Beispiel in Coco schneiden sie ja auch durchaus mal das Thema Demenz an. Und wie spannend wäre zum Beispiel zu sehen, was bei sowas halt sich im Kopf abspielt, ne? Also auch wenn das jetzt natürlich ein etwas zu schweres Thema ist für einen Familienfilm, das ist klar, aber halt so mal, ja, was man aus dem Konzept noch alles machen kann, ne?
Ja. Wir hatten ja auch noch gar nicht dieses Verliebtsein.
Ja, wo man eigentlich gedacht hätte, dass das jetzt hier kommen würde,
ja,
ne?
Aber ich find's gar nicht mal so schlecht. Also ich find's irgendwie auch schön, dass es in diesem Film eben nicht darum geht. Also in den ersten beiden jetzt. Also dass man das irgendwie noch so, ich find's schön, dass man den Fokus jetzt nicht so extrem darauf legt, weil das eben viele Filme direkt gemacht hätten.
Ja, vor allem hätte man es erwarten können vom Ende des ersten Teils ausgehend, ne? Also da ist das ja dann schon so diese Schockreaktion von dem Jungen, der mit ihr zusammenstößt.
Das hatte ich auch voll vergessen, dass das gab.
Herrlich, obwohl der Abspann von dem ersten Alles steht Kopf ist eigentlich, ich meine, da geht's ja einmal sogar wirklich in den Kopf von Katzen und Hunden oder was, und oder vom Busfahrer, ist es so herrlich, wirklich. Potenzial war auf jeden Fall für mich da. Ich habe mich sehr drauf gefreut. Die Trailer sahen auch sehr, sehr gut aus, auch wenn die eben, wie du gerade schon meintest, Melanie, durchaus auch dafür kritisiert wurden. Ja, ich sag's jetzt einfach mal im Englischen, where the fuck is the horniness? Ne? Also irgendwie natürlich dann auch, ja, Lust, sag ich mal, Lust empfinden oder Bedürfnis. Ja, gut, dass sowas unter Disney eher so stiefmütterlich behandelt wird, war natürlich abzusehen. Dennoch kann ich mich dir anschließen, dass das für sich genommen im Sequel hier doch relativ gut funktioniert hat für mich. Dann, Melanie, walte deines Amtes, weihe uns ein. Worum geht's in Alles steht Kopf 2?
Mit dem Beginn der Pubertät von Teenagerin Riley ändert sich auch von jetzt auf gleich alles im Hauptquartier ihrer Gefühle. Neue Emotionen ziehen ein und übernehmen plötzlich das Steuer, während ihre vorherigen Emotionen wie Freude, Trauer, Wut, Ekel und Angst den Platz räumen müssen. Es gilt, das herrschende Chaos schnellstmöglich wieder in Einklang zu bringen.
Ja, soweit zur Grundprämisse. Vielen lieben Dank.
Perfekt.
Ja, man merkt, du bist geübt mit sowas.
Ich bin irgendwie auch ein bisschen stolz auf die. Die habe ich mir ausgedacht.
Ja, ist doch super. Ist doch super. Nee, in den Grundzügen hast du es wirklich gut erfasst. Wir hatten es ja schon gesagt, der Film setzt wirklich genau fast da an, gefühlt zumindest. Keine Ahnung, wie oft ich hier noch irgendwie Sprüche mit Gefühlen heute bringen werde. Hold on your butts, aber also gefühlt setzt er wirklich direkt nach dem Ende des ersten Teils an und doch liegt ein Jahr Zeit dazwischen. Ja, da ist jetzt, hatte ich ja eben schon gemeint, natürlich spricht nichts dagegen, sich den ersten Teil nochmal anzusehen, ob auf Disney Plus, auf irgendeiner anderen Plattform oder ganz klassisch auf Blu-ray, wie ich es getan habe. Ich würde mich aber mal aus dem Fenster lehnen und sagen, man kann theoretisch auch ohne den ersten präsent zu haben oder überhaupt gesehen zu haben, den zweiten gucken, weil sie das am Anfang doch nochmal relativ, also ist jetzt nicht so, dass sie das von der Pike auf nochmal alles neu erklären, aber die ersten Minuten sind doch so relative Exposition nochmal gewesen. Gestört hat mich das nicht, es war auch irgendwo notwendig. Ja, also es war ganz okay für mich. Wie hat das auf euch gewirkt?
Ich fand das auch ziemlich gut. Also ich fand es wirklich nicht nervig, sondern ich habe ja den Film auch nicht nochmal rewatcht. Ich habe ihn wirklich erst den ersten nach dem zweiten mir nochmal angeguckt. Mhm. Und deshalb fand ich das einfach nochmal gut, weil also das ist einfach so, man holt quasi wirklich alle ins Boot.
Ja.
Und auch für die Leute, die wirklich nicht den ersten geguckt haben, funktioniert diese Exposition in den Grundzügen wirklich gut.
Kann ich mich genauso anschließen. Es sind halt immer ein paar Nuancen, die du mehr hast, wenn du den Vorfilm geguckt hast. Du bist halt schon ein bisschen enger mit den Hauptfiguren, die du aus dem ersten kennst. Aber ansonsten muss man das jetzt nicht gesehen haben. Man kann da gleich so mit einsteigen. Ist sehr angenehm, der Übergang auf jeden Fall.
Ja, ich weiß auch noch, Melanie, wie du meintest, also ich hatte ja gerade schon erwähnt, der Film, der wurde ja bei uns ja zweimal gestartet. Und du hattest dann direkt so gemeint, oh, ich war jetzt direkt schon drin. Und ja. Und das Gefühl hatte ich aber auch, weil man ist wirklich direkt, also vom Look and Feel ist der wirklich genau wie Teil 1. Mhm. Also die Animation bei den Menschen schien mir noch ein bisschen besser zu sein. Typisch Pixar ist eh schon auf einem relativ hohen Niveau. Aber man wird sofort wieder reingesogen in dieses ganze Inside-Out-Interieur, nenne ich es jetzt einfach mal. Gott, klingt das bescheuert. Und das hat mir wirklich auch gut gefallen. Ich kann da auch noch mal für Leute, die deutsche Version sehen, Entwarnung geben. Weil viele hatten ja bei den Trailern gedacht, dass hier irgendwie die Stimmen ausgetauscht wurden. Von den paar Minuten, die wir von der deutschen Version gesehen haben, kann ich sagen, dass sowohl Hans-Joachim Heist, besser bekannt als Gernot Hassknecht, als auch Olaf Schubert wieder mit dabei sind als Wut und Angst. Und das hat mich tatsächlich sehr gefreut, dass da die Continuity gehalten wurde. Im Original gab es eine kleine Veränderung. Bill Hader ist nicht mehr dabei als Angst. Hat sich für mich jetzt aber auch nicht so wahnsinnig bemerkbar gemacht. Und der Voice Cast ist generell großartig, wirklich eigentlich durch die Bank.
Ja. Ich finde auch Maya Hawke jetzt die Anxiety synchronisiert im Original. Mhm. Die kennen ja sehr, sehr viele aus Stranger Things. Da hat sie ja Robin gespielt.
Ach, wusste ich gar nicht.
Ja? Ja, genau, das ist sie. Hm? Also ich erkenne sie direkt an ihrer Stimme, weil ich finde, die hat auch so eine sehr besondere Stimme irgendwie. Ich finde, man kann sie sehr gut unterscheiden irgendwie. Und ich fand sie auch wirklich klasse irgendwie. Ich finde, die konnte so perfekt diese Anxiety irgendwie in dieser Stimme wiedergeben. Ich weiß nicht, dieses Hektische hat für mich richtig gut funktioniert.
Wen ich auch super fand, war hier, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Adèle Exarchat,
Französin.
Diese französische Schauspielerin, genau, die auch noch hier im Original mit französischem Akzent spricht und Boredom, Langeweile verkörpert. Und sich, glaube ich, kaum wirklich einmal von der Stelle bewegt über den gesamten Film.
Naja.
Das ist sehr amüsant. Und ist Embarrassment, also ja, im Deutschen Peinlichkeit oder peinlich. Stu meinte nach der PV auch zu mir, er hätte irgendwie einen Clip gesehen, wo Paul Walter Hauser, der den im Original spricht, irgendwie vom Mikrofon gezeigt wurde. Und da kann man jetzt auch sagen, ja, ich glaube, das war schon seine ganze Aufnahmesession. Das ist echt, das ist sehr, sehr amüsant. Also ich finde auch, die fügen sich wirklich auch gut ein. Sie setzen das auch wieder schön fort mit den Farbkodierungen, ne? Mhm. Also dass Anxiety orange ist ja irgendwie auch eine Signalfarbe, zwar jetzt nicht ganz so sehr wie rot, aber rot drückt dann in dem Moment eher so die Emotionen aus und Anxiety ist eher so ein bisschen, ja, steht ständig unter Strom, dass irgendwas sein könnte, irgendwas passieren könnte. Sie sagt das ja auch an einer Stelle, dass sie jemand ist, der vorplant im Gegensatz zu den anderen. Und dann auch der Meinung ist, dass die Oldschool-Gefühle dann so ein bisschen ad acta gelegt gehören, ne?
Aber habt auch mitgekriegt, die hatten ja ganz früh im Drehbuch noch andere Farben im Kopf gehabt. Es war ja dann weiß für Freiheit, magenta für Liebe, was für mich gar nicht im Kopf zusammenspielt. Liebe habe ich immer rot, aber rot gibt es ja schon. Leidenschaft, ja. Cyan und Stärke, schwarz. Und schwarz, finde ich, hätte gar nicht rein, also auch nicht reingepasst in ihren Kopf so irgendwie.
Finde ich interessant, diese Emotionenauswahl. Ich bin froh, dass sie die genommen haben, weil ich finde, die passen viel, viel mehr irgendwie zu so einem Teenager.
Definitiv. Ja, wobei du natürlich da ins Feld führen könntest. Also haben wir jetzt eigentlich schon den Überblick gegeben. Also wir haben ja Anxiety im deutschen Zweifel. Dann Envy, / Neid. Boredom hatten wir ja schon gesagt, Langeweile und Peinlichkeit. Und bei Envy, muss ich sagen, habe ich mir so gedacht, ja, ist okay, dass das jetzt auch zu einer handfesten Emotion sich manifestiert. Andererseits habe ich mir überlegt, Riley wird doch vorher wahrscheinlich schon irgendwie mal Neid empfunden haben gegenüber anderen Kindern oder Mitschülern oder sonst was.
Ja, dachte ich irgendwie auch. Also ich glaube, im ersten Teil kam das sogar irgendwie vor. Ich weiß, irgendwas hatte ich gestern gesehen beim Rewatch und dann dachte ich so, ach witzig, dafür gibt's jetzt eine eigene Emotion.
Okay.
Aber vielleicht wird es damit erklärt, dass sich das im Teenageralter nochmal stärker ausprägt, ich weiß nicht.
Ja, also wirklich gestört hat's mich jetzt nicht. Aber das fiel mir dann schon irgendwie ein bisschen auf, dass sie, aber ich meine, das ist ja dem ersten Teil auch schon vorgeworfen worden, dass sie das auf so wenige Emotionen verengt haben im Kopf, aber ganz ehrlich, wie viel sollen die da zeigen? Also, ein anderer Aspekt ist da ja auch schon immer gewesen, also dafür war ja der erste Teil auch durchaus umstritten bei beispielsweise Leuten wie Wolfgang M. Schmidt, die der Meinung sind, dass auch schon der erste Teil ein passives Menschenbild predigt. Also sprich, dass Riley eigentlich nie wirklich Herrin im eigenen Hause ist, sondern eigentlich nur von ihren Emotionen gesteuert wird und eigentlich keinen eigenen Willen hat. Und das kann ich bis heute, ich weiß nicht, wie es euch geht, das kann ich bis heute überhaupt nicht nachvollziehen.
Es gab ja auch diese eine Szene, wo, das war im ersten Teil. Mhm. Ja, das war im ersten Teil. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. wo man ihr eine Idee eingepflanzt hat. Und das war diese Idee, ob sie von zu Hause abhauen soll.
Genau.
Und da meinten die auch den Satz, sie hat die Idee angenommen.
Mhm.
Das bedeutet, sie hätte die ja auch ablehnen können.
Genau.
Ohne, dass die Emotionen da irgendwas hätten dran machen können.
Ja, und die Idee bringt sie ja durchaus hervor mit ihrem Unterbewusstsein, ne?
Ja.
Also auch, bestes Beispiel daran, wo du eigentlich sehen kannst, dass sie nicht fremdgesteuert ist, Im ersten Teil ist es ja so, dass das Kummer bzw. Sadness, dass die sich nicht erklären kann, warum sie diese Kugeln anfasst.
Stimmt,
also die sagt ständig, dass sie das unterlassen soll, dass sie damit nur Chaos anrichtet, und die kann sich aber nicht helfen, die hat diesen Drang und kann es sich auch selber nicht erklären, und da merkst du, das ist der Wille von Riley, der da durchkommt, ne?
Ja. Das stimmt.
Und das können sie nicht kontrollieren. Und am Ende des Films verstehen sie dann ja auch, dass Emotionen nun mal nicht völlig einseitig sind. Und das wird dann ja auch hier auch nochmal aufgegriffen. Also das ist ja die konsequente Weiterführung, dass wir hier alle möglichen Kugeln sehen, die dann gemischte Farben haben. Ne? Mhm. Fand ich auch sehr schön. Und gleichzeitig ist aber Freude bzw. Joy immer noch so ein bisschen in dem Modus, also sie akzeptiert jetzt zwar Kummer, aber trotzdem ist sie immer noch sehr bemüht, Riley so vor schlechten Erfahrungen und sonst was irgendwie fernzuhalten, ne? Oder die nicht präsent zu halten. Und das ist auch wieder im Hinblick auf Teil 1 genau weitergedacht. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da waren auch wirklich schöne Ideen drin, die einfach auch sehr wieder herrlich aus dem Alltag gegriffen waren, ne? Ja, und dann haben wir eben diese ganze Meute an neuen Emotionen, die mit ordentlich Radau eingeführt werden. Fand ich auch, ein Detail fand ich so geil. Wieder diese Helferlein kommen aus dem Gedächtnis, die man ja schon im ersten Teil gesehen hat, und dann da so ein Schild aufstellen. Puberty is messy, aber das ist halt eigentlich wie so ein frisch gewischt Schild oder sowas. Das fand ich richtig, richtig gut.
Nee, die Sequenz war eh richtig witzig, auch mit den Bauarbeitern da, die dann alles umrollen.
Ja.
Und dann im nächsten Moment wieder die ganzen Sachen fallen lassen, wenn gerade Pause ist quasi.
Ja, das ist, da haben sie halt einfach schön wieder Sachen aufgegriffen. Aber das wirkte jetzt auch nicht irgendwie erzwungen auf mich. Also von wegen, oh, wir müssen jetzt hier alles Mögliche reinpulvern und noch mehr, weil das und das im ersten Teil gut ankam. Sondern es ergibt sich einfach aus der Situation heraus. Das fand ich auch echt schön.
Ja, es ist einfach eine schöne Kontinuität.
Also der Film geht mit dem Flow ganz einfach schön mit. Das ist richtig, richtig angenehm.
Ja, Flow ist auch ein gutes Stichwort. Der hat nämlich, finde ich, also der erste Teil hat für mich auch kein Gramm Fett. Aber der hier, der floss ja förmlich an einem vorbei. Also der hat so ein gutes Pacing. Also ich konnte es kaum glauben, als er schon zu Ende war, ehrlich gesagt. Kehrseite der Medaille war da für mich so ein bisschen. So im Nachgang hatte ich jetzt Probleme, wirkliche Höhepunkte in meinem Kopf nochmal zu rekonstruieren. Da war der erste Teil vielleicht auch ein bisschen dankbarer, weil ja, man kann das Rad halt nicht zweimal neu erfinden. Aber vor allem, was so die Emotionalität angeht, hat man nicht so ganz diese Höhen des ersten Teils bei mir erreicht. Wie ging's euch da?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ging ja dann einen großen Teil des Films, geht's ja in ein Hockeycamp. Und die Sportart, wie das Hobby, könnte mir, also bei dem Film kannst du eher alles austauschen, wie du willst. Ob das jetzt ein Junge, ein Mädchen oder sonst was wäre, das ist ja relativ einfach gemacht, dass das für jeden annehmbar ist. Und gerade beim Hockeycamp dachte ich halt früher an mich zurück, an Fußball. Das hat mich sofort gekriegt, das Ding, weil das ist halt dann so, ne? Genau die Punkte. Und da war ich emotional sehr schnell wieder drinne.
Oh.
Und ich bin allgemein bei so Sportfilmen, ich habe auch bei Rocky geheult. Also ganz blödsinnige Sachen manchmal, wie meine Tränendüse funktioniert. Aber da war ich dann natürlich emotional total drinne. Und das waren so auch so mit die Höhepunkte dann für mich. Und dann kamen halt noch die kleinen Extra-Steps und wie das schön aufgearbeitet wurde. Also ich konnte da emotional sehr schnell mit bonden. Also gerade auch mit dem Altersbereich, wie sie da gerade war. Also das ist halt, sie ist wahrscheinlich in dem Film nicht so wie eine wirkliche 13-Jährige heutzutage, weil die meistens ja reifer sind und dann sonst was machen.
Mhm.
Sie ist halt eher noch wie eine junge 13-Jährige, die eher noch ein Kind ist.
Und vielleicht spielt auch deshalb Liebe noch keine Rolle, weil das bei ihr einfach noch nicht präsent ist in dem Alter. Also die wirkt wirklich noch sehr
sehr in sich gekehrt, ne?
Ja, eben noch bevor wirklich die, ich meine, die Pubertät hat ja auch theoretisch gerade erst richtig bei ihr angefangen. Das würde dann wahrscheinlich auch erst noch kommen, alles.
Ja, wobei ich sagen muss, also ich verstehe das und da bin ich auch bei dir. was so diese Jugendlichen angeht. Also wir müssen ja dazu sagen, die Eltern von Riley spielen in dem Teil hier nicht so eine große Rolle wie im ersten, eigentlich wirklich kaum. Sondern es geht wirklich mehr darum, dass Riley ja so mit ihrer Gen Z eigentlich anbandelt. Und dadurch natürlich dann auch sehr, sehr schnell Unsicherheiten entstehen. Ne? Also sie möchte halt unbedingt dazugehören, sie möchte in dieses Team, sie möchte Beachtung von den anderen. Das ist auch ganz normal, das ist ja irgendwo dann auch, ist auch eine Art der Selbstfindung tatsächlich, ne? Und auch sehr typisch für die Pubertät. Das hat mir auch gefallen. Ja, was man halt so ein bisschen hinnehmen muss, dass das Ganze doch dann halt sehr familienfreundlich ist. Ne? Also Zero hat es ja gerade schon angesprochen. Die Jugendlichen an sich fand ich okay. Ich fand auch die Diversität da sehr, sehr schön eingebracht. Also eine Mitstreiterin von ihr in diesem Eishockey-Team hatte zum Beispiel, die trug Kopftuch beispielsweise. Das fand ich sehr, sehr schön. Oder auch alle sie um sie herum. Das ist alles sehr wohltuend divers, ohne jetzt irgendwie aufgedrückt zu wirken. Und aber so generell, wie die miteinander reden, ich meine, man hat halt schon andere Gemüter erlebt. Ich sage nur, die Kinder zum Beispiel in S, also jetzt in dem S-Remake, die sind halt ohne Ende am Fluchen und sonst was. Was ich dann da persönlich schon ein bisschen nervig fand, aber hier wirkte es vielleicht, ich meine, klar, es ist familiengerecht und jugendfrei, aber woanders hätte man sich da wahrscheinlich noch mehr wagen können, ne? Also ein bisschen mehr Edginess.
Stimmt schon. Aber ich weiß nicht, vielleicht wäre da ja Raum für eventuell einen dritten Teil, wo man das vielleicht noch ausbaut, aber dann ist auch wieder die Frage, ob Disney Pixar das wirklich macht.
Ja, bis dahin hat Disney Pixar ja vielleicht schon verkauft an Apple und dann produziert Pixar nur noch irgendwelche Adult Swim-mäßigen Filme. Obwohl, ich muss sagen, so einen rotzigen Pixar-Film würde ich wirklich gerne mal sehen. Also wirklich mit so einem South Park-Humor, ehrlich gesagt.
Aber ich überlege gerade, es gab doch auch noch gar keinen Pixar-Film, wo wirklich mal überhaupt irgendwie geflucht wurde, oder?
Nein, absolut gar nicht. Ja gut, das ist natürlich in den USA nochmal eine andere Baustelle generell. Also ich meine, da gibt's ja schon irgendwie ein Rating, wenn so und so oft Fuck gesagt wird. Ja, ist also ich kann's auch verstehen, es wirkte jetzt hier auch nicht irgendwie verkrampft oder so, aber wenn man da halt mal so länger drüber nachdenkt, wirken die halt doch alle ein bisschen brav und porentief rein, was das angeht.
Ich würde nochmal auf den Punkt eingehen, womit wir jetzt eigentlich in die Frage gestartet sind, und zwar mit der Emotionalität. Ich fand so ein bisschen, dass der Film im Vergleich zum ersten Teil auf jeden Fall für mich nicht ganz dieselbe Fallhöhe hat. Und deshalb ist der für mich auch weniger emotional. Ich finde trotzdem, der hat einen Höhepunktmoment. Da gibt's ja auch wieder so einen Moment, wo man, ich sag mal, das Problem löst, ne? Und da fand ich den Moment auch sehr schön dargestellt von der Animation her, wo da jemand gerade bei ist, die Kontrolle zu verlieren, ne?
Ja.
So, und da fand ich es auch schön, wie dann die Message auch war, dass man halt, ne, dieses in den Einklang bringen. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Moment, muss ich sagen. Das ist für mich so ein bisschen das Highlight wirklich an dem Film jetzt von der Emotionalitätsstufe. Aber trotzdem, ich finde so ein bisschen für mich, für meine persönliche Tränendrüse war Teil 1 da wirklich härter angegriffen, sage ich mal.
Ja, wir haben halt hier keinen Bing-Bong, ne? Und obwohl ich, also mein Highlight des ersten Teils ist ja der Raum mit abstraktem Denken.
Ja.
Das, also jetzt kreatives Highlight. Aber dazu muss man sagen, der zweite Teil hat auch wahnsinnig, wahnsinnig kreative Ideen mal wieder. Also da steht ja eigentlich dem nicht viel nach. Und ich glaube, es ist so das Problem. Ja, es ist eine Fortsetzung, aber es ist halt auch eine Fortsetzung, ne? Wie gesagt, der erste Teil, der war halt so völlig unerwartet, unfassbar kreativ. Und der hier setzt es halt führt es im Prinzip eigentlich nur weiter. In Anführungsstrichen nur weiter, weil es ist wirklich, hier sind so grandiose Ideen drin. Allein auch, wie sie mit, ohne jetzt zu viel zu verraten, wie sie mit verschiedenen Animationsstilen spielen an einer Stelle. Ich glaube, das war mein Highlight, ja.
Ja, es ist einfach generell wieder diese Erkundung von Rileys Kopf und dann die verschiedenen Stationen. Und da kann man ja wirklich, also da kann man sich ja so vieles ausdenken, ne? Und ich meine, es funktioniert zwar sehr, also der Film funktioniert zwar wirklich sehr ähnlich wie Teil 1, ne? Aber das ist eigentlich nicht schlimm, weil es trotzdem so viel Spaß macht, ne? Dann wirklich diese ganzen verschiedenen Orte kennenzulernen und dann irgendwie zu sehen, wie die Animatoren das umsetzen. Das ist halt einfach, ja, das macht halt einfach so viel Spaß.
Und man muss ja dazu sagen, man sagt ja immer, bei Debütfilmen gibt man immer so ein bisschen Bonus beim normalen Langfilm. Und bei Animation, finde ich, ist das wirklich seltener. Und dieser Kelsey Mann, der Regisseur, der ist sein erster Langfilm und der hat halt die Figuren komplett verstanden. Also das ist nicht wie so einen anderen Film rein, wo du dann denkst, nach dem zweiten oder dritten Teil, Leute, das ist nicht im ersten Teil, der hat die Figuren nicht verstanden. Der hat genau verstanden, was wir wollten. Der hat, fand ich auch gut, mehr von den anderen Emotionen mal gegeben. War im ersten Teil, waren die ja dann nicht so dabei. Da gab's ja nur Joy und Sadness. Hier hast du viel, viel mehr, also von den anderen. Das fand ich auch ganz gut mal wieder.
Ich meine, Kummer haben die so ein bisschen dann zur Seite geschoben, ne? Mhm. Aber das war eigentlich auch für mich total okay, weil, wie gesagt, sie hat echt viel Raum ja im ersten eingenommen, ne?
Ja, und der Arc ist da ja auch irgendwie, also mittlerweile wird sie ja auch akzeptiert von den anderen, ne? Das kommt ja schon durch.
Das ist abgeschlossen ja eigentlich.
Und was ich aber interessant fand, also auch jetzt im Hinblick nochmal auf den ersten Teil, Freude ist teilweise unerträglich im ersten Teil.
Das stimmt.
Und dadurch fast schon eine Antagonistin.
Ja.
Und ihre Rolle nimmt jetzt eigentlich Anxiety ein, also Zweifel oder Selbstzweifel, was auch immer. Oh, man kann das echt so schwer übersetzen. Mhm. Im ersten Teil hatten sie es ja auch schon abgeschwächt, bei Sadness wurde Kummer, ne? Aber das fand ich interessant, dass Freude jetzt praktisch jemand vor die Nase gesetzt wird, die im Prinzip eigentlich auch nichts Böses will, aber die halt genauso funktioniert wie sie im ersten Teil.
Ja.
Und dadurch auch sowas Selbstgerechtes hat. Ich meine, eigentlich, also Antagonisten in Anführungsstrichen, die wollen ja eigentlich alle nur das Beste für das Mädchen. Aber das Ding ist halt, dass sie halt glauben, jeweils zu wissen, dass das, was sie verkörpern, automatisch das Beste für Riley ist. Ne?
Ja, ich liebe diesen Gedanken auch, wenn man den verfolgt. Weil jeder, ne, denkt halt, okay, auf meine Weise ist es die beste Art und Weise. Ne? Das ist halt so, das mag ich so gerne an dem Film eigentlich.
Ja, das haben ja welche auch dem ersten Teil vorgeworfen, von wegen, ja, dass die Emotionen ja nur, also dass die halt so einseitig wären, aber das ist es ja nun mal gerade.
Ja.
Das wird ja auch kommentiert im ersten Film, als Joy und Sadness irgendwie weg sind, heißt es ja, oh ja, ja, hier, wir wechseln uns jetzt ab und wir sind jetzt abwechselnd Freude. Oh ja, super. Ekel, Angst, Wut, wie sollen wir fröhlich sein, ne?
Wobei ich finde, dass Joy auf jeden Fall im ersten Teil eine Entwicklung durchmacht.
Ja, das
Weil da sieht man sie ja zum allerersten Mal weinen auch, ne? Und sie, da ist ja auch der Moment, wo sie dann diesen Kummer auch embraced in dem Sinne, ne?
Ja, wo sie es versteht. Ich meine, der ganze erste Teil, der dreht sich ja darum, dass die anderen Emotionen, dass die eigentlich wirklich begreifen müssen, wofür Kummer eigentlich da ist. Die verstehen das nicht. Und anfangs versucht er, das ist eigentlich echt schlimm, Freude, die versucht ja Kummer am Anfang wirklich auszugrenzen. Also wortwörtlich, ne? Und jetzt hier ist es diese Teamwork, die ist ja noch deutlich mehr vorhanden als im ersten Teil. Weil die eben jetzt auch mehr miteinander interagieren und dann eben auch, ja, dieses neue Team als Gegenspieler haben. Wobei ja nicht ganz und gar, da sind ja auch noch mal so Zwischentöne, die ich auch sehr, sehr schön fand. Wo man vielleicht noch drauf kommen kann, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet. Als der erste Trailer rauskam, hatten viele das Gefühl, dass dort angedeutet wird, auch im Hinblick auf diesen ganzen Eishockey-Plot, der da ja noch gar nicht so zum Tragen kam, aber halt, dass sie sich irgendwie, ja, dass sie zu so einer Girly-Gang dazugehören will, also jetzt Riley. Da gab es Vermutungen, dass sie eventuell, ja, vielleicht auch an Mädchen interessiert sein könnte. Also es gab ja diesen Kurzfilm Rileys First Date, wo sie eindeutig irgendwie sich mit einem Jungen getroffen hat. Der ist auch sehr, sehr amüsant. Ganz kurz, kann ich nur auf Disney Plus empfehlen.
Hab ich nicht gesehen.
Der ist echt lustig. Und auch nicht irgendwie überflüssig oder so. Ist so ein nettes Add-on halt, wie bei den meisten Pixar-Filmen. Und also da wurde eindeutig ein Junge gezeigt. Und hier hatten viele das Gefühl, dass sie auch Mädchen mögen könnte, auf eine gewisse Art. Ich muss sagen, jetzt im finalen Film, es gibt ein, zwei Stellen, wo man sowas hineindeuten könnte, Aber eigentlich geht es mehr so, also auch weil wir ja eben nicht Horniness irgendwie als Thema haben, es ist eher so dieses, ich möchte dazugehören, ich möchte erfolgreich sein, ich habe Angst, wenn ich nicht dazugehöre. Also damit füllt ja auch dann Anxiety sie auf, ne? Fand ich ja auch sehr interessant. Wenn wir jetzt hier scheitern, dann landen wir wieder auf der und der Highschool, wo uns keiner, wo keiner was mit uns zu tun haben will und die einzigen, die unseren Namen kennen, sind die Lehrer. Das fand ich auch sehr schön.
Der Film, finde ich, wirklich umgeht das aber ganz gut. Also, dass die Frage sich ja gar nicht stellt, die Person, die es da geht, wie heißt sie jetzt nochmal, das Mädel? Valentina. Die bewundert die ja eher. Das ist ja keine Verliebtheit. Und ja, ich habe diese ganzen Kommentare und Stimmen und jetzt auch gerade nach dem Film so ein paar erste Stimmen, die man komischerweise trotzdem schon lesen konnte, mir mal durchgeballert. Gerade bei Letterboxd sind da ja Leute, die sich nicht gern so an Embargos halten. Da dachte ich mir auch so, Leute, ihr wollt in den Film was reindringen, was da gar nicht ist. Warum? Es ist so angenehm, dass das halt nur ein Mädchen ist, das ihren Sport machen will und Freunde will.
Ich verstehe aber auch nicht, warum wir jetzt eigentlich überhaupt darüber so groß sprechen müssen. Also wenn es so ist, dann ist es halt.
Ja,
so.
Nee, also ich hätte es ja, ja gut, viele haben sich dann ja auch da irgendwie schon auf Disney als Konzern da mittlerweile eingeschossen. Und Pixar ist ja.
Ja, okay, ne, dass man ihm das direkt unterstellt oder sowas.
Ich kann verstehen, wo die Gedanken herkommen. Die waren auch schon beim ersten Teil durchaus präsent, weil wenn man sich halt ansieht, in den Köpfen der anderen Figuren, die auch mal auftauchen, also vor allem bei der Mutter und dem Vater, da sieht man halt, dass die wirklich alle ein Geschlecht haben, die Emotionen bei denen in den Köpfen. Und bei Riley ist es ja gemischt, ne? Das ist durchaus ein Indikator dafür, dass sie vielleicht auch ein bisschen anders auf die Welt blickt. Ich muss sagen, ich hätte das sehr interessant gefunden. Da könnte man vielleicht mal im dritten Teil sogar was machen, aber ich glaube nicht, dass Disney sich das trauen würde. Und Zero, ich kann dir auch zustimmen. Also ich hätte absolut nichts dagegen und ich fände es auch sehr interessant, sowas zu sehen. Aber man sollte jetzt auch, glaube ich, nicht dem Film da jetzt irgendwie was aufdrücken, was er eigentlich gar nicht sein möchte.
Definitiv nicht. Und wenn, dann ist es halt so, mein Gott.
Ja, nee.
Sie ist jetzt, was hat man gesagt, 14?
Ja.
Wenn ein Film kommt, wo sie 16 ist und dann eine Freundin hat, mein Gott, Leute, wo leben wir denn?
Ja, ich finde es halt unnötig, diese ganzen Kommentare, dass wir überhaupt noch darüber jetzt, ich meine jetzt nicht dich, Dom, sondern ich meine einfach, was du gerade erzählt hast, ne, dass Leute direkt unter den Trailer sowas schreiben, oh, das und das, so. Wo ich mir halt so denke,
Das passt halt schön ins Narrativ der bösen Wokeness von Disney. Das ist es halt, ne? Aber du hast schon recht, da müssen wir jetzt auch gar nicht mehr weiter drüber reden. Habt ihr noch Punkte, die ihr ansprechen wollt?
Irgendwas hatte ich gerade. Jetzt bin ich im Kopf gerade so in meinem Gedanken wie ein Juckt, aber das war jetzt nicht mein Punkt. was du auch schon erwähnt hattest, halt mit den kreativen Sachen bei den Animationsstilen, muss ich auch nochmal zu sagen, fand ich richtig stark. Und da finde ich aber, kommt auch gerade das Ding, was ich bei dem Teil deutlich besser finde, der spricht meiner Meinung nach eine deutlich ältere Gruppe schon mal mit an. Also für Erwachsene ist da, finde ich, sogar mehr drin als im ersten, weil da ist ein Klammer, nenne ich es jetzt mal, Videospielcharakter und da sind Jokes drin, die kriegst du halt nicht mit, wenn du jetzt 6, 7 Jahre alt bist, weil dann hättest du so eine, das hast du gar nicht erlebt, ne? Das ist schon ganz funny und
ja,
da sind schon ein paar coole Jokes und gerade auch ein, der ist, glaube ich, sogar mit im Trailer, wo peinlich sich umdreht und vorbeugt. Alter, das ist halt funny, da habe ich mich auch weggekracht. Ja. Also ich finde den schon etwas reifer und erwachsener. Also für mich ist das genau die Stufe, die ja weitergegangen ist. Der ganze Film hat das für mich so richtig schön rund gemacht.
Nee, ich finde wirklich, der Humor, der funktioniert richtig, richtig klasse hier.
Ja.
Also ich finde eigentlich fast jeder Witz hat gesessen. Und wie gesagt, was du gerade meinst mit dem Videospielcharakter, ne, da bin ich wirklich gestorben. Also da habe ich mich so weggelacht, wie der dann vor allem da glitscht.
Ja.
Wie der glitscht war. Das war mein persönliches Highlight.
Vor allem, der ist halt auch noch so rudimentär animiert gegenüber dir. Du siehst sogar, also der sieht wirklich aus wie aus Final Fantasy oder so. Es ist
Das Ding ist, das war so der Moment, wo ich mich, glaube ich, mit am meisten so erwischt gefühlt habe. Weil sie einfach auf diesen Videospielcharakter steht.
Ja.
Und ich schwöre euch, in meinem Unterbewusstsein, so in meinen Geheimnissen, da finde ich ganz viele von denen.
Erzählen Sie doch mal.
Okay. Dann gehen wir hier in die Verlängerung.
Naja, also, ne? Da sind vielleicht sogar ein paar Charaktere von Super Smash drin, wer weiß.
Heißt ja nicht umsonst Smash, also.
Ja. Ja, da hätte der Typ hier durchaus auch auftauchen können. Und stimmt, das wird doch einmal sogar gezeigt, dass sie irgendwie so ein, das Game, wo sie den her hat, wird doch auch einmal kurz gezeigt. Und das ist
ja
ich,
sogar so ein Smash-Spiel.
Genau, das ist so ein Brawler auf jeden Fall.
Oh mein Gott, das bin wirklich ich gewesen im Moment. Das war echt krass.
Und es war immer nicht Disney Infinity oder sowas. Ja. Zero, ich bin da, also da kann ich mich dir auch anschließen. Bei dem ersten Teil war schon das Schöne, ich meine, es ist ja generell das Schöne an Pixar-Filmen, das sind wirklich Familienfilme, ne? Die Kinder lachen über die lustigen Figuren und du lachst halt über die subversiven Witze und das Hintersinnige und das ist ja bei Alles steht Kopf wirklich in rauen Mengen vorhanden. Und das setzen sie hier einfach konsequent weiter, kann man nicht anders sagen. Und gerade auch, was du jetzt gerade meintest, Melanie, ja, da können wir uns wahrscheinlich, glaube ich, alle irgendwie mehr oder weniger mit identifizieren, ne? Also Deepest Darkest Secrets hat irgendwo jeder in seinem inneren Tresor, sag ich mal. Was ich noch kurz mit einbringen will, was ich etwas schade fand, wobei der Film dann sich da natürlich dann auch ein bisschen im Zeitgeist verhaften würde, aber ich hätte es zumindest interessant gefunden, also auch, es wird zwar nur so ganz leicht angedeutet, aber ich fand es ein bisschen schade, dass Social Media überhaupt keine Rolle spielt, tatsächlich. Also jetzt nicht irgendwie TikTok oder so, aber die sind ja doch da alle relativ mit ihren Handys zugange. Da ist ja auch mal ein Riesenmurren, als sie das irgendwie abgeben müssen da in dem Eishockey-Team, also in diesem Camp. Und da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, was das angeht, weil das ja auch sehr, also es ist natürlich sehr im Zeitgeist, aber jetzt gerade im Hinblick auf Gen Z hätte das für mich schon irgendwo reingehört. Andererseits altert sowas nicht unbedingt so sonderlich toll, ne? Also, weiß nicht, wenn man sich den Film dann in 10 Jahren anguckt und dann TikTok, was war das noch gleich?
Ich habe auch wirklich gelesen, dass dass es den Machern wirklich sehr wichtig war, dass der Film zeitlos ist.
Mhm.
Und dass sie eben nicht zum Beispiel so irgendwelchen Meme-Humor jetzt zum Beispiel reingenommen haben, weil die eben nicht wollten, dass der in 6 Monaten dann schon out ist, ne?
Mhm.
Also ich glaube, das war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, wobei ich mich auch frage, ich glaube, in 10 Jahren wird Social Media immer noch eine Rolle spielen. So, ich meine, das gehört jetzt irgendwie einfach dazu, oder?
Ja, schon. Also es lässt sich, glaube ich, nicht mehr wegdenken.
Ja, und dieser Druck von sozialen Medien, den ja vor allem eben Teenager haben, ganz stark, ne, ist ja eigentlich auch ein interessantes Thema.
Ja, vielleicht lassen sie da ja noch Platz für den dritten oder vierten Teil. Spätestens, wenn Riley dann ihr OnlyFans hat, wird das wahrscheinlich nicht mehr bei Pixar passieren oder nicht mehr bei Disney.
Ich finde aber, wir haben jetzt wirklich genug Ideen für einen dritten Teil gepitcht.
Durchaus, ja. Ja, das ist doch eine schöne Abschlussfrage. Würdet ihr euch einen dritten wünschen?
Ja, wenn er diese gleiche Kontinuität aufweisen kann und wenn er vor allem auch immer noch irgendwie was Neues erzählen kann, dann auf jeden Fall.
Mhm.
Bin ich genau dabei. Also wenn der jetzt auch nochmal eine Schippe drauflegt, es muss ja immer auch noch was Kreatives mit drin sein, gibt mir noch ein paar Emotionen, die hast du wahrscheinlich zumindest, glaube ich nicht, dass die als Teenager da schon so entwickelt hast, dass die später noch dazukommen. Dann wird es halt schwierig, wie du erklärst du das halt. Das fand ich das einzige wirklich Schwierige, dass die anderen Emotionen bei den Erwachsenen im ersten Teil halt dann nicht so waren wie bei ihr jetzt. Und
stimmt,
da haben wir versucht, so ein bisschen jetzt im Film, ja, jetzt geh wieder hinter einen Vorhang oder so. Aber nee, war mir zu einfach. Das ist so ein Ding, wo ich denke, es wurde halt nicht von 1 bis 5 durchgedacht, was auch schön ist für so ein Franchise, das da nicht angedacht war. Aber das wird dann natürlich schwierig. Umso mehr Gefühle jetzt reinkommen, warum haben die anderen Erwachsenen das nicht schon die ganze Zeit?
Das habe ich mir aber auch gedacht beim ersten Teil dann. Also insbesondere in diesem wirklich großartigen Abspann, ne, da ist das sehr, sehr auffällig, dass selbst die erwachsenen Charaktere alles genauso in ihrem Kopf haben wie sie, ne? Nur halt dann eben, ja, nicht, also gleichgeschlechtlich dann an der Stelle.
Aber wie gesagt, nächster Teil, ich wäre dabei.
Ja, es ist die Frage, ob sie, also ich wäre auch offen. Potenzial ist auf jeden Fall noch da. Gerade dann so in der harten Phase der Pubertät ist die Frage, ob man das noch so wahnsinnig familienfreundlich umsetzen könnte. Würde ich nicht nein sagen. Auf der anderen Seite darf der hier aber auch gerne für sich alleine stehen. Hatte ich ja schon am Anfang gemeint, dass hier nicht irgendwie krampfhaft auf eine weitere Fortsetzung das getrimmt ist oder sonst was. Also hatte ich zumindest nicht am Ende den Eindruck. Das fand ich sehr, sehr schön. Ist traurig, dass man sowas heute hervorheben muss, aber ist ja auch mal ganz schön, wenn man es dann kann, ne? Ja, ansonsten würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende. Ihr könnt noch gerne so zwei, drei Sätze als Fazit formulieren und da lassen wir natürlich Melanie den Vortritt.
Ja, also wie gesagt, ich finde, das ist wirklich wieder ein sehr kreativer und einfallsreicher Film. Und ich finde, er kann eigentlich wirklich fast genau so dasselbe Level aufrechterhalten wie in Teil 1.
Mhm.
Und ich glaube einfach für Fans von Teil 1 ist das hier wirklich einfach ein klares Muss. Also ich sehe jetzt eigentlich nicht unbedingt groß die Chance, dass Leute den jetzt absolut schlechter finden werden als Teil 1. Deshalb auf jeden Fall anschauen, ne?
Auf jeden Fall im Kino. Zero, wie steht's bei dir?
Ich schließe mich schon mal den ganzen Vorworten allen an. Geht auf jeden Fall ins Kino, ist ein super Film. Für mich Pixar vom Allerfeinsten. Ist so ein schöner Coming-of-Age, Family-Friendly, so Sportlerin-Biopic-Komödie, habe ich es, glaube ich, gestern direkt danach genannt. Es ist intelligent, lustig, so richtig herzerwärmend. Es ist komplett auf Augenhöhe auf jeden Fall mit dem ersten, für mich sogar noch ein Stückchen besser.
Oh.
Ich weiß, das ist jetzt ein richtiger Hot-Take, aber ich finde den Müh besser. Mhm. Ja, ist für mich jetzt schon der Animationsfilm des Jahres auf jeden Fall bis jetzt. Und kann gut sein, dass das auch so bleibt. Aber es kommen ja doch noch ein paar Animationsbrocken, die auch ein bisschen erwachsener sind. Aber ich glaube, bis jetzt kommt da nicht viel dran.
Ja, es wird sich zeigen. Also für mich ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr würdiges Sequel. Ich würde es so ein bisschen und so der Verlauf oder auch, dass es eigentlich eine Spiegelung des ersten Teils ist, das hat mich sehr erinnert an die Unglaublichen 2, den ich ja auch sehr gerne mochte, der so ein bisschen hinten runtergefallen ist bei vielen, was ich sehr schade fand. Aber nee, also man macht wirklich nichts falsch. Geht auf jeden Fall ins Kino, wenn ihr den ersten Teil gemocht habt, wenn ihr ihn geliebt habt, so oder so, wie ich. Mhm. Und ich wünsche dem alles Gute. Also ich glaube auch, dass Pixar damit jetzt auch endgültig wieder aufs Pferd kommt, nachdem ja Elemental war zwar so ein Sleeper-Hit, aber davor war es halt schwierig mit Lightyear. Und stehen uns ja noch einige Sequels ins Haus, also unter anderem auch Toy Story 5, da weiß ich nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Aber der hier wird wahrscheinlich sehr, sehr gut performen, weil ja jetzt demnächst hier zwar die EM hoch aufzieht, aber der ist, glaube ich, ein schönes Kontrastprogramm und da kann ja wirklich jeder und seine Oma kann da reingehen, ne? Also
ja.
Ab ins Kino mit euch. Wirklich tolle, schöne Fortsetzung, die allenfalls ein bisschen darunter leidet, dass sie eben eine Fortsetzung ist. Aber das schmälert den Gesamteindruck keineswegs. Also absolutes Go von mir. Und damit würde ich sagen, sind wir raus. Herzlichen Dank. Fand ich echt eine teilweise auch schöne Diskussion. Ich verziehe mich jetzt rüber zu den Drachen gleich. Ja, kleiner Spoiler. Und ihr dürft aber natürlich noch gerne Tschüss sagen und ich sag jetzt schon mal Tschüss.
Ciao.
Ja, komm, heute mache ich nicht viel Werbung. Wir haben wirklich schon lange über den Film geredet. Wart euch die anderen Podcasts noch rein, die es bei uns gibt. Guckt auf tele-stammtisch.de gerne vorbei, auf Instagram, überall, wo es Likes gibt, den ganzen Kram durchballern. Natürlich auch beim Dom, Melanie und mir auf Social Media. Könnt ihr auch gerne nachgucken. Da gibt's auch mal viele interessante Sachen. Ansonsten gehe ich jetzt wieder weiter heulen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.